So, es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass es so voll ist. Wir müssen noch bald Stühle dazustellen. Ja, als ich heute Morgen aufgewacht bin und dann überlegt habe, diesen Tag so ein bisschen in Gedanken überlegt habe, dann habe ich mir gesagt, worauf freust du dich heute? Das Erste, worauf ich mich gefreut habe, ist die schöne Musik bei euch. Ich habe gedacht, ich komme nach Gechingen und es wird schön sein. Der Gesang und das Spielen und das ist was Schönes, ja, was das Herz erfreut, ja, und Gott lobt. Des Zweites habe ich gedacht, ich freue mich, euch zu sehen, liebe Gesichter zu sehen und mit euch heute den Tag zu verbringen, ja, und natürlich auch über Gottes Wort, auf Gottes Wort. Und das ist, denke ich, schön, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten können. Ich möchte mit euch heute über eine wichtige Frage nachdenken, über Vergeben lernen. Ich denke, Vergebung ist eine der wichtigsten Fragen des Erlösungsplanes, des christlichen Lebens. Dass wir Vergebung bekommen und dass wir vergeben können. Aber vergeben können ist nicht so einfach. Das ist schwer. Manchmal sehr schwer und manchmal menschlich gesehen fast unmöglich. Aber wir können vergeben lernen. So wie man Klavier spielen lernen kann, so kann man auch vergeben lernen. Ich habe eigentlich eine dreiteilige Predigtserie. Und ich werde irgendwann nochmal Teil 2 und Teil 3 noch halten, aber heute ist erstmal der erste Teil. Heute geht es darum, das Wesen der Vergebung verstehen. Wir werden heute 4 Teile haben. Erstens über die Frage nachdenken, was ist die Beziehung zwischen Körper, Seele und Geist? Wie stehen die in Zusammenhang? Zweitens, warum ist Vergebung wichtig? Drittens, was ist Vergebung? Was ist Vergebung nicht? Denn ich habe festgestellt, dass viele, sehr viele eine falsche Vorstellung von Vergebung haben. Und deswegen Schwierigkeiten haben, anderen zu vergeben, weil sie falsche Vorstellungen davon haben. Und viertens, wie kann ich vergeben? Zum ersten Punkt, was die Beziehung zwischen Körper, Seele und Geist. Was ist Gesundheit? Nach der Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, heißt es, Gesundheit ist der Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von körperlichen Leiden und Gebrechen. Wenn man sich diese Definition anschaut, ich würde euch heute fragen, wer von euch ist denn gesund? Denn es, denke ich, so gut fast. Ja, die Kinder sind noch gesund, ne? Genau. Aber das ist fast niemand gesund, weil ein vollkommenes körperliches, seelische, geistige und soziales Wohlbefinden. Irgendwas ist immer. Warum wir körperlich, sozial, seelisch, geistig oder wie auch immer irgendwelche Beeinträchtigungen haben, Schwierigkeiten haben. Aber es geht auch nicht darum, dass wir 100% uns immer wohl befinden, sondern dass wir mit dem Leben zurechtkommen. Was macht krank? Der Gesundheitsdienst Kaisers Permanente, das ist amerikanischer Gesundheitsdienst, hat einmal gesagt, 80% aller ärztlichen Konsultationen finden wegen Krankheiten statt, die keine organische Ursache haben. Natürlich ist das Organ krank. Natürlich hat man körperliche Krankheiten, aber warum man krank ist, hat oftmals sehr häufig Ursache im seelischen, geistlichen Bereich, gedanklichen Bereich. Ja. Auch Ellen White sagt, aus dem Buch Testimonies Band 5, Seite 444, seelische Erkrankungen nehmen allenthalben überhand. 9/10 aller Krankheiten, unter denen der Mensch leidet, haben ihre Ursache im seelischen Bereich. Deswegen ist es gut, dass wir Kochkurse machen und dass wir über körperliche Dinge, dass wir Dinostatpunkte haben, ja, dass wir uns gesund ernähren, dass wir genügend Wasser trinken und genügend schlafen und Bewegung haben. Und das ist alles wichtig für den Körper. Aber wenn 9/10 ihre Ursache im seelischen Bereich haben, dann müssen wir uns fragen, wie können wir denn diesen seelischen Bereich helfen, dass wir hier ausgeglichen sind und dass diese Ursache behoben wird. Angst und Groll wirken sich auf die Gesundheit negativ aus. Und hier ist so eine Studie, das hat man mal gemacht in Amerika, an Ärzten, an Medizinstudenten. Und zwar, hier sind zwei Kurven. Die obere Kurve, da hat man 135 Personen gehabt, also Studenten, und die hatten einen niedrigen Ärgerscroll. Das heißt also, man kann das bewerten nach so einem Fragebogen, wie viel man sich ärgert. Und die hier oben haben sich wenig im Leben geärgert und die hier haben sich viel geärgert. Und man hat sie jetzt über 20 Jahre lang begleitet und geschaut, wie wirkt sich der Ärger aus in ihrem Leben. Und von den 135, die am Anfang hier da waren, haben nach 20 Jahren noch 133 gelebt. Hier geht es nur um die Todesrate. Und von den 117, die sich viel geärgert haben im Leben, auch die Studenten, Medizinstudenten, haben nach 20 Jahren noch 103 gelebt. Das heißt also, dass allein schon die Todesraten wesentlich signifikant höher waren. Aber nicht nur die Todesraten, natürlich auch die Qualität des Lebens war auch mehr eingeschränkt. Das heißt also, dass Ärger sich durchaus mehr, wer sich mehr ärgert, hat mehr Risiko zu sterben, aber auch mehr Risiko, sich schlecht zu fühlen. Ja, im 1. Thessalonicher 5, Vers 23, können wir mal aufschlagen. Da haben wir einen Text, wo Paulus von der Ganzheitlichkeit spricht. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Und zwar, dass Gott uns in allen Bereichen unseres Lebens heiligen, verändern möchte. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Normalerweise wird das Wort Seele in der Bibel gebraucht für den ganzen Menschen. Der ganze Mensch ist eine Seele. Aber es gibt auch einige Textstellen, wie diese hier zum Beispiel, dass die Seele ein Teil des Menschen ist, aber nicht diese unsterbliche Seele, von der die viele Christen sprechen, sondern das sind diese drei Teile, der Körper, die Seele und der Geist. Und zwar der Körper ist das die Physik, die Chemie, die Biologie, das, was wir anfassen können. Die Seele, das sind unsere Gefühle, Gedanken und Haltungen. Im Englischen ist das the Spirit. Ja? Und zwar, das ist nicht nur unsere Gefühle, sondern das sind auch unsere Gedanken und unsere Haltungen. Und der Geist ist das Geistliche, Glaube, Hoffnung, Liebe, Vergebung. Das ist der Geist, das Geistliche. Ja? Und das sind die drei Dinge und die beeinflussen sich gegenseitig. Wenn das eine leidet, leidet das andere auch mit. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir mal mittags zu viel und zu fett gegessen haben und danach fühlt man sich so richtig schlapp und man kann nicht richtig denken. Wenn man dann irgendwelche Höchstleistungen bringen sollte, sowohl gedanklich als auch körperlich, das geht nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich irgendwie ärgert, dann hat man manchmal, jeder hat woanders vielleicht seinen Schwachpunkt, der eine Kopfschmerzen, der andere hat Magenschmerzen, irgendwie ist das dann auch beeinträchtigt. Ja. Und zwar, wenn wir im Traum etwas erleben, dann reagiert der Körper darauf. Und zwar, wenn wir träumen, und zwar im Traum glaubt man ja, dass das, was man träumt, wahr ist. Meistens auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal Träume erlebt, wo ich genau wusste, das ist mein Traum, aber das ist eher die Ausnahme. Meistens glaubt man, das ist Wirklichkeit. Und ihr stellt euch vor, ihr träumt gerade, dass ihr irgendwo ganz schnell laufen müsst. Da ist jemand hinter euch her, der euch verfolgt und ihr müsst so schnell laufen, wie ihr könnt. Was passiert mit eurem Körper? Der läuft auch, genau. Das heißt, euer Blutdruck steigt, Adrenalin wird ausgeschüttet, der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz wird schneller, die Muskeln fangen an, sich anzuspannen. Warum? Warum ist das so? Du liegst doch im Bett, der Körper weiß doch, du liegst im Bett, du bist entspannt, du kannst schlafen, du kannst ruhen und trotzdem fängt der Körper an, so zu reagieren, als ob du laufen würdest. Genau. Und zwar ist es folgendes. Der Körper hält das, was wir für wahr halten, für wahr, mehr als was wirklich wahr ist. Das heißt, unsere Vorstellung hält er für wahr und nicht, was wirklich wahr ist. Also denn die wirkliche Wahrheit ist ja, du liegst im Bett. Aber der Körper reagiert nicht darauf, was wirklich ist. Sondern der Körper reagiert auf das, was du denkst, was wahr ist, nämlich dein Traum. Und darauf reagiert er. Und das geht in allen Bereichen unseres Lebens. Der Körper reagiert auf das, was wir für wahr halten. Ja. Das heißt, der Puls, die Atmung, der Schweiß werden mehr, ja, wenn wir uns bewegen. Herzinfarkt. Frage. Wann treten die meisten Herzinfarkte auf? Gehäuft. Die Krankenschwestern werden es sicherlich wissen von euch. Montags morgens oder freitags nachmittags? Wer glaubt, dass freitags nachmittags die meisten Herzinfarkte sind? Wer glaubt, dass montags morgens die meisten Herzinfarkte sind? Ja, montags morgens ist die Mehrheit. Und warum? Am Freitagnachmittag ist man doch vollkommen ausgepowert, ne? Man hat die ganze Woche gearbeitet und jetzt ist doch eigentlich die Häufigkeit mehr sein am Freitagnachmittag, wenn man so viel gearbeitet hat. Genau. Und zwar das, was den Herzinfarkt auslöst, ist weniger das, was du an Stress gehabt hast, sondern was du denkst. Und am Freitagnachmittag, was denkt man am Freitagnachmittag? Was liegt vor dir? Das Wochenende. Das heißt, du kannst, naja, es sei denn, das Wochenende ist jetzt positiv, ja, du kannst jetzt ausspannen, du kannst zur Ruhe kommen. Und der Gedanke an das zur Ruhe kommen, bringt deinen Körper zur Ruhe. Und am Montagmorgen ist man eigentlich ausgeruht vom Wochenende. Sollte man eigentlich, aber woran denkt man? Was liegt vor einem? Der Stress, der Chef, der wieder so macht, ja. Und der Stress wieder und der Gedanke an den Stress davor einliegt. Allein der Gedanke daran bewirkt, dass Herzinfarkte häufiger vorkommen. Das heißt also, unsere Gedanken sind das, unsere Vorstellungen, ja, gehäuft montags und am frühen Morgen, sind das, was unseren Körper reagieren lässt. Genauso auch die Genesung. Warum werden manche schneller gesund? Weil sie gedanklich gesund werden wollen. Ja. Und dann kann der Körper mehr Energien freisetzen. Das geht natürlich nicht immer, in jedem Fall. Ne? Also wenn jemand eine schwere Krankheit hat, kann ich sagen, ab morgen bin ich gesund. Das funktioniert nicht. Ja, aber wenn man positive Gedanken hat, kann der Körper mehr Reserven freisetzen, um mit der Krankheit fertig zu werden. Ja. Das heißt, unsere Wahrnehmung, wie wir die Dinge sehen, ist die Realität des Körpers. Ist auch manchmal so, hat man schon öfter erlebt, wenn jemand im Winter in der Kneipe war und ist betrunken und geht raus, dann glauben manche, dass, haben den Eindruck, dass ihnen warm ist, weil der Alkohol die Gefäße weitet und sie glauben, es ist warm. Und was machen wir, wenn einem warm ist? Man zieht die Jacke aus. Und sie ziehen die Jacke aus und fallen irgendwo in den Schnee, wenn sie dann betrunken sind und erfrieren. Ja, weil sie glauben, es ist warm und der Körper reagiert auch, als ob es warm wäre, nämlich er öffnet die Poren und das ist ja tödlich, dass dann die Kälte noch mehr in den Körper reinkommt und dann erfrieren sie. Ja. Oder da war ein Mann und eine Frau auf so einem Freizeitpark und der Mann fuhr für sein Leben gerne mit Achterbahn. Und für die Frau war Achterbahnfahren der größte Stress und der größte Horror. Und er ist dann mit Begeisterung Achterbahn gefahren und sie hat gesagt, fahr du und ich mach was anderes. Ja. Und dann sagt er nach einer Weile, fahr doch auch mal mit. Sagt sie, nein, du weißt doch, ich fahr da nicht mit. Sowas schlage ich niemals ein. Naja, auf jeden Fall das immer weiter bearbeitet. Dann hat er gesagt, einmal nur und dann nie wieder. Aber nur einmal mir zur Freude mal mitzufahren. Und auf jeden Fall hat sie irgendwann eingewilligt, mitzufahren. Und jetzt standen sie beide an der Schlange. Wie waren seine Gefühle, wie hat er das empfunden? Freudig. Genau. Er war entspannt, gleich geht's wieder los. Ja, ein bisschen aufgeregt, freudig. Wie stand sie in der Schlange? Verkrampft? maximaler Stress, genau. Ja, verspannt, Angst, am liebsten wieder weggehen, maximaler Stress. Ja. Die haben das gleiche Ereignis vor sich. Eine vollkommen unterschiedliche körperliche und innerliche Reaktion. Wodurch ausgelöst? Wie ich darüber denke, was jetzt passiert. Ja. Deswegen ist Gedankenkontrolle, Paulus sagt, wir sollen unsere Gedanken kontrollieren. Das Gedankenkontrolle ist enorm wichtig. Wie unsere Gefühle und wie unser Körper darauf reagiert. Ja. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, hat schon der Salomo gewusst. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Und die Fröhlichkeit kann man sich nicht kaufen. Du kannst dir alles Mögliche kaufen, aber Liebe und Fröhlichkeit kannst du dir nicht kaufen. Und das ist das Gute dabei. Man kann arm sein und trotzdem fröhlich sein. Manchmal sind vielleicht die Armen sogar manchmal fröhlicher als die, die viel haben. Ja. Als ich in Afrika war, habe ich gedacht, mit wie wenig kommen die Menschen hier aus? Aber wie viel mehr sind sie fröhlich als wir? Da habe ich gedacht, kann ich von ihnen was lernen? Ja, wie aktivieren wir unseren Sympathikus? Sympathikus, das ist das, was uns unser System aufputscht. Dass wir zum Beispiel, wenn eine Katze um die Ecke kommt und da steht ein großer schwarzer Hund vor ihr, dann wird sofort Adrenalin ausgeschüttet und es gibt nur zwei Möglichkeiten für die Katze, um zu überleben. Flucht oder Kampf. Und für beide braucht sie maximale Energie. Es geht um Leben und Tod. Ja? Also wird der Körper sofort maximal unter Strom gesetzt. Ja, und das geschieht bei Menschen das Gleiche. Ja. Wenn wir uns nur eine stressige Situation vorstellen, dann wird schon Adrenalin ausgeschüttet und der Körper wird schon aktiviert. Wenn wir an eine schmerzhafte Erfahrung, an einen Menschen denken, gegen den wir Groll hegen, wird auch das schon ausgeschüttet und das tut uns nicht gut. Genauso ist auch andersrum. Der Parasympathikus, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entspannen können, wird allein dadurch ausgelöst, dass wir an eine schöne Situation denken. Wenn wir an unseren letzten Urlaub denken oder irgendetwas anderes Schönes, was wir erlebt haben, dann wird automatisch der Parasympathikus aktiviert. Das heißt, dass wir ruhig werden, dass wir zur Ruhe kommen. Oder lachen. Oder ein Nickerchen machen. Hilft auch. Das tut manchmal auch ganz gut. Oder genügend schlafen, hilft auch, dass wir zur Ruhe kommen. Oder eine sportliche Betätigung. Manchmal ist es gut, wenn man am Abend noch mal einmal, zweimal um den Häuserblock joggt und dann kann man entspannen, dass die Muskeln so richtig nochmal bewegt wurden und dann kann man zur Ruhe kommen. Ja. Tiefe Atmung und Ruhe. Wenn jemand anfängt zu predigen, und ich halte zum Predigthelferkurs, dann sage ich immer, wenn man anfängt, sollte man erstmal zweimal, dreimal tief durchatmen vorher. Weil die sind manchmal so aufgeregt und diese Aufregung ist manchmal hinderlich. Ein bisschen Aufregung ist immer gut, aber zu viel ist auch nicht gut. Und dann sage ich, wenn man zwei, dreimal tief durchatmet, allein dadurch kommt ein bisschen mehr Ruhe in den Körper und in den, ja. Medikamente, man kann Medikamente nehmen, die einen ruhig stellen. Vergebung, wenn ich einem Menschen vergebe, komme ich auch zur Ruhe. Und Gebet. Übrigens, alle diese Dinge sind kostenlos, bis auf eins. Was ist nicht kostenlos? Medikamente. Und viele Menschen, die nicht zur Ruhe kommen, was machen die? Die laufen zum Arzt und sagen, gib mir eine Pille, aber ihr Leben wollen sie nicht umstellen. Aber nur eine Pille haben, damit sie zur Ruhe kommen. Natürlich haben die Medikamente meistens auch wieder Nebenwirkungen, sind auch nicht gut. Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir zur Ruhe kommen. Und eins ist vergeben. Dass wir Menschen, die uns verletzt haben, vergeben. Das tut gut. Unsere Gedanken und unsere Gefühle beeinflussen unser Nervensystem, beeinflussen das endokrine System, unsere Hormone, unser Immunsystem, wie gut wir gegen Erreger Immunität haben, unser Neuropeptidsystem, unsere Verdauung und auch das komplexe Zusammenspiel zwischen den Systemen. Wird alles beeinflusst durch unsere Gedanken, unsere Gefühle. Ja. Das Nachdenken über schmerzhafte Erinnerungen erhöht den Blutdruck, den Puls, die Hautleitfähigkeit und die Spannung der Stirnmuskeln. Das hat man mal einen Versuch gemacht mit Studenten und hat das alles gemessen. Dann hat man ihnen gesagt, stellt euch mal vor, an eine Situation, wo jemand euch verletzt hat, was schmerzhaft war oder wo es irgendwas für euch peinlich war oder irgendwas. Ja, und allein die Vorstellung daran, das Nachdenken darüber, hat diese Dinge bei ihnen erhöht. Den Puls erhöht, den Schweiß, die Spannung der Muskeln. Und dann hat man ihnen gesagt, jetzt denkt nur mal daran, rein theoretisch, ihr würdet dem Menschen vergeben. Ihr müsst ihm gar nicht vergeben, aber denkt nur mal, ihr würdet ihm vergeben. Und allein schon der Gedanke, sie würden vergeben, hat schon bewirkt, dass alles das wieder runterging. Ja. Das heißt also, die Vorstellung von Vergebung kehrt alle diese Reaktionen wieder um. Das heißt, dann sind sie wieder innerlich mehr zur Ruhe gekommen. Das heißt, Vergebung bewirkt, dass wir innere Ruhe mehr finden. Dass unsere Gesundheit dadurch verbessert wird. Ellen White sagt, Ministry of Healing 241, zwischen Geist und Körper besteht eine sehr enge Beziehung. Wenn einer von beiden beeinträchtigt ist, leidet der andere mit. Der Zustand des Geistes beeinflusst die Gesundheit in viel stärkerem Maße, als man allgemein denkt. Heute weiß man das, zu ihrer Zeit war das noch fast unbekannt. Ja, heute ist das schon viel stärker da. Deswegen sagt Paulus in Philipper 4, Vers 8, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Warum? Weil wenn wir über das Positive nachdenken, das tut uns gut. Das heißt nicht, dass wir das Negative ausblenden. Das heißt nicht, dass wir nur uns alles schön malen und alles nur schön reden. Nein. Aber wenn ich einen Rosenstrauch sehe, dann kann ich mich an den Dornen ärgern und den ganzen Tag nur über die Dornen schimpfen. Und je mehr ich mich über die Dornen Gedanken mache, desto mehr piekst sich auch. Werde ich tatsächlich gepiekst von den Dornen. Dann ärgere mich dann noch mehr. Ich kann mich aber auch an den schönen Rosen freuen. Ja. Und das denke ich, das ist gut, das ist wichtig. Der zweite Punkt, warum ist Vergebung wichtig? Jeder Mensch braucht Vergebung, weil wir alle Fehler machen. Oder ist jemand unter euch heute Morgen, der noch nie einen Fehler gemacht hat? Natürlich nicht. Jeder Mensch macht Fehler. Und deswegen braucht jeder Vergebung. Und wenn wir Vergebung brauchen, auch untereinander, dann ist es auch wichtig, auch zu vergeben. Beides. Sowohl dem anderen zu vergeben, als auch Vergebung zu bekommen. Wir haben das Gleichnis vom Schalksknecht, Matthäus 18. Können wir mal aufschlagen. Matthäus 18, dort die Verse 21 bis 35. Von der Vergebung. Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Dort heißt es, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Ich würde heute sagen, vielleicht 1 Million ungefähr. Da ging es, und da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Wir würden heute vielleicht sagen 50 Euro. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten das bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Das ist ein herausforderndes Gleichnis. Sehr herausfordernd. Das erste ist, was man sagen kann, Gott vergibt gern. Das ist doch schon mal was Schönes. Egal wie deine Schuld, wie groß deine Schuld ist, egal was du gemacht hast, egal wie schlimm das war, Gott vergibt, wenn du zu ihm kommst. Wenn du ihn bittest um Vergebung, Gott vergibt. Und deine Schuld wird von dir genommen. Das ist eine Entlastung, eine Befreiung. Wie schön ist das? Schuld ist das Schlimmste, was einem Menschen bedrücken kann. Schuld bringt manchmal Menschen bis zum Selbstmord. Und wenn ich weiß, die Schuld ist weg, Gott hat sie weggenommen. Das ist ein Zentnerlast, die manchmal von den Schultern fällt. Vergebung. Vergebung zu bekommen. Wie schön. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, ich weiß noch, zweite Klasse gewesen sein. Da habe ich wir hatten immer so eine Brotdosen mit für die Pause, fürs Pausenbrot. Und die habe ich irgendwann verloren. Und ich habe das meiner Mutter nicht gewagt zu sagen. Und ich kam nach Hause mit schlechtem Gewissen. Eigentlich habe ich erst zu Hause gemerkt, dass sie nicht mehr im Schulranzen war. Und ich habe es ihr nicht gesagt und sie hat zum Glück nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht, warum sie es nicht gemerkt hat. Aber dann kam ein Tag und noch ein Tag und je länger die Tage gingen, desto schlimmer wurde das in meinem Gewissen. Und ich konnte gar nicht mehr richtig froh sein, weil mein Gewissen sagte, du hast die Brotdose verloren. Und weh, wenn deine Mutter das rauskriegt. Ja. Und das drückt einen wirklich, das macht einen richtig fertig. Als Kind kann das auch schon schlimm sein. Und so irgendwann nach 3 Tagen oder 4 Tagen hat meine Mutter das gemerkt. Hat gefragt, wo ist denn die Brotdose eigentlich? Die vermisse ich schon seit ein paar Tagen. Dann habe ich ihr das gesagt. Ich habe natürlich auch in der Schule geguckt, bei den Fundsachen oder irgendwo anders, aber da war nirgendwo. Und dann hat sie dann nur gesagt, ach ja, die kann man ja eine neue kaufen, ist nicht so schlimm. Und da ist mir eine Zentnerlast von der Seele gefallen. Ja, ich konnte es sagen, ich konnte es bekennen, sie hat mir vergeben und sie war sogar gnädig. Meine Lieben, Vergebung zu bekommen ist was, so ein Vorrecht. Manchmal schätzen wir das gar nicht genug, dass wir Vergebung. Und das, was Gott uns vergeben muss, ist immer mehr, als was wir anderen vergeben sollen. Das ist immer mehr. So wie hier, die 10.000 Zentner Silber mehr sind als die 100 Groschen. Gott vergibt gerne. Und wenn Gott vergibt, sollen wir auch vergeben. Ich denke, wer die Befreiung erlebt hat, der gibt auch gerne, der hat ein Herz auch für andere. Dass ich auch anderen diese Befreiung wünsche. Und wenn wir das nicht tun, wie in diesem Gleichnis, er bekommt alle seine Schuld wieder zurück. Es ist so, Gott macht das nicht zur Bedingung seiner Vergebung, dass wir vergeben haben. Gott vergibt zuerst. Aber wenn er uns vergeben hat, möchte er auch, dass wir auch vergeben. Und übrigens, dieses Vergeben können wir nicht selber. Wir werden gleich darüber sprechen, wie kann ich denn vergeben? Erstmal sagt das Gleichnis, wir sollen vergeben. Wir dürfen vergeben. Denn dieses Vergeben macht nicht nur den anderen frei, es macht vor allem mich frei. Denn ich habe den Groll im Herzen. Ich habe die Probleme. Ich habe den Druck. Gott vergibt uns zuerst. Das ist das Schöne. Gott vergibt zuerst. Und dann hilft er mir, in meinem Inneren auch dem anderen zu vergeben. Was mache ich aber, wenn ich nicht vergeben kann? Da kommen wir gleich drauf. Matthäus Kapitel 6, 9 bis 15, das Vater unser, kennen wir alle, wo es heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten Millionen von Menschen, manchmal jeden Tag. Und sie wissen gar nicht, dass sie sich damit ihr eigenes Verderben herbeibeten. Denn wenn sie beten, lieber Gott, bitte vergib mir so, wie ich anderen vergebe, und sie sind nicht bereit, anderen zu vergeben, dann bitten sie eigentlich, lieber Gott, bitte vergib mir auch nicht. Das Gebet ist nicht so ganz ungefährlich. Aber auch hier haben wir, Gott vergibt zuerst. Gott vergibt uns gerne, wenn wir ihn bitten. Und wir sollen auch vergeben. Wir dürfen vergeben. Und vergeben ist eigentlich etwas, was schön ist, was wir dürfen. Aber Gott vergibt uns zuerst. Das Dilemma ist jetzt aber, unser Verstand sagt, ich muss vergeben. Haben wir gerade gelesen, zwei Texte. Unser Herz sagt, ich kann nicht vergeben. Es war zu schlimm. Es war zu schwer. Es geht nicht. Und hier sind eigentlich Menschen, die ohne Gott leben, besser dran als Menschen, die mit Gott leben. Denn die Menschen, die ohne Gott leben, sagen, naja, wenn ich nicht vergeben kann, dann tue ich es halt auch nicht. Und sie leben dann froh weiter. Naja, so froh leben sie auch nicht weiter, denn der Groll in ihrem Herzen macht sie auch nicht froh. Aber der Christ sagt, ich muss vergeben, aber ich kann es nicht. Was mache ich dann? Der steht in dem Dilemma drin. Kleine Sachen kann man schnell vergeben. Wenn man jemand auf den Fuß getreten ist, kann man sagen, ja, tut mir leid, ja, okay, fertig. Hat man nach 10 Minuten wieder vergessen. Aber bei schwereren Sachen. Das ist schwierig. Alexander Pope hat mal gesagt, irren ist Menschen, menschlich, vergeben, göttlich. Diese Vergebung können wir nicht selber tun. Geht nicht. Weil unser Herz, das normale, das menschliche, fleischliche Herz, das steinerne Herz, ist zu egoistisch und kann nicht loslassen. Vergeben ist göttlich. Viele Religionen sagen uns, dass wir vergeben sollen, aber keine lehrt uns, wie wir vergeben können. Nur Jesus. Er hat es gelehrt und er hat es selber vorgelebt. Am Kreuz hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Übrigens, sollen wir nur denen vergeben, die uns um Vergebung bitten? Oder sollen wir auch denen vergeben, die uns gar nicht darum beten? Haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, der Hohe Rat, haben sie Jesus um Vergebung gebeten? Pilatus? Die Soldaten? Nein. Jesus hat für sie gebetet, Vater, vergib ihnen, obwohl sie nicht darum gebeten hatten. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, tut mir leid, dann ist es leicht zu sagen, nee, natürlich vergebe ich dir. Aber wenn jemand das gar nicht einsieht, der hat mich verletzt und er sieht es gar nicht ein, dann ist es schwerer zu vergeben. Vergebung ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Was ist Vergebung? Was ist Vergebung nicht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was Vergebung nicht ist. Vergeben heißt nicht vergessen. Manchmal sagt man, was du nicht vergessen hast, hast du auch nicht vergeben. Stimmt aber nicht. Warum nicht? Alles, wo wir emotional stark bewegt wurden, positiv und negativ, wird in unserem Gedächtnis bleiben. Unser Gedächtnis funktioniert vor allen Dingen über Gefühle. Und die Dinge, die uns stark emotional positiv bewegt haben, deswegen Urlaube, schöne Sachen, unsere Hochzeit, was auch immer, werden wir im Gedächtnis behalten, weil das emotional positiv war. Aber auch die emotional negativen Dinge werden im Gedächtnis bleiben. Kann man nicht auslöschen, geht nicht. Eine Frage. Wer erinnert sich noch, was ihr am 11. September 2001 gerade gemacht habt, als ihr gehört habt, dass da die Flugzeuge da in die in die Tower geflogen sind. Wer da noch gelebt hat, muss ich ja sagen, ne? Wer da schon gelebt hat, ja.
Ich war arbeiten. Ich habe es dann im Radio gehört.
Mhm. Genau. Ja, richtig. Genau. Ja.
Ich war auf der Station, also als Krankenschwester, und habe mich gewundert, warum in den Fernsehern in jedem Zimmer das gleiche
zeigt. Ja, richtig. Ja. Genau, richtig. Ich denke, so gut wie jeder, also fast jeder erinnert sich, was er gerade gemacht hat. Ich war gerade im Auto auf dem Weg zur Bibelstunde und habe mich gewundert, warum die da so ruhige Musik da spielen. Normalerweise ist da immer irgendwelche Remedemio-Musik, ja. Und dann kam ich dann zu der Person und dann habe ich das mitbekommen und dann haben wir gleich eine Bibelstunde gemacht über die Zeichen der Zeit dann, ja. Warum erinnert ihr euch daran? Andere Frage, was habt ihr am 11. Oktober 2001 gemacht? Wenn ihr nicht gerade an dem Tag Geburtstag hattet. Warum erinnert ihr euch an den 11. September, aber nicht an den 11. Oktober? Ja, natürlich. Also, wo man das gesehen hat, am 11. September, das ist etwas, wo man schockiert war. Ja, wo man sagte, wie kann sowas sein? Und ja, das war wirklich eine Sache, die einen innerlich bewegt hat. Und das bleibt. Und man verknüpft alle Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, verknüpft man mit dem Ereignis. Und das kann man nicht mehr weglöschen. Wenn dir jemand sagen würde, ab sofort darfst du nicht mehr daran denken, das geht nicht. Das ist festgebrannt in deinem Gedächtnis. Und am 11. Oktober war da irgendwann ein Alltag und was man im Alltag so erlebt, geht wieder weg. Ja. So ist es auch mit den Erlebnissen, die wir hatten. Wenn dich jemand stark verletzt hat, du wirst es dein Leben lang nicht mehr vergessen können. Es geht nicht. Es gehört zu deinem Leben dazu. Es ist Teil deines Lebens. Wir vergessen nur, was nicht wichtig ist, wo wir keine starken Emotionen dabei hatten. Aber vergeben heißt, dass ich mich daran erinnere und es tut nicht mehr weh. Wenn ich stark verletzt worden bin und ich habe vergeben und ich habe das verarbeitet, dann heißt das, ich kann mich daran erinnern und es tut nicht mehr weh. Ich erinnere mich anders daran. Ich weiß noch, es war so. Es können Narben zurückbleiben. Narben können manchmal auch noch ein bisschen schmerzen. Aber nicht mehr so, wie es war. Und wenn ich es nicht vergeben habe, wenn ich es nicht verarbeitet habe, dann kann es passieren, dass ich nach 30 Jahren, dass ich nach 50 Jahren daran denke, und es tut noch genauso weh wie am ersten Tag. Zeit heilt keine Wunden. Auch nach 50 Jahren kann der Schmerz genauso stark sein, wie am Tag, wo es passiert ist. Nur wenn ich vergeben habe, wenn ich es verarbeitet habe, dann erinnere ich mich und ich weiß, es war nicht schön. Ich weiß, es war schmerzhaft. Ich weiß, es hat wehgetan. Aber es tut jetzt nicht mehr so weh. Es ist das Gleiche wie mit der Trauerbewältigung. Trauerbewältigung heißt, ich erinnere mich an den Tod meiner Frau. Es war gerade vor 3 Tagen der Jahrestag. Am 10. Januar. Ich erinnere mich daran, natürlich. Aber wenn ich mich jetzt daran erinnere, tut es nicht mehr so weh wie an dem ersten Tag. Wenn man es nicht verarbeitet hat, dann tut es noch genauso weh. Deswegen, vergeben heißt nicht vergessen. Zweitens, vergeben heißt nicht entschuldigen. Ich erteile nicht die Erlaubnis, das wieder zu tun. Es heißt nicht, dass ich sage, ich erlasse dir deine Schuld damit. Nein. Ein Beispiel. Wenn jemand einem Angehörigen von mir irgendwas Schlimmes antut und der wird geschnappt und kommt ins Gefängnis, dann kann ich zu der Person hingehen und kann sagen, ich vergebe dir. Aber der Richter wird nicht sagen, ja, weil der Herr Schröer ihn vergeben hat, jetzt sind sie frei. Nein, wird er nicht sagen. Er muss trotzdem seine Schuld tragen. Meine Vergebung bewirkt nicht, dass er seine Schuld nicht tragen muss, die Konsequenzen nicht tragen muss. Und wenn mich jemand verletzt hat und ich vergebe ihm, heißt es nicht, dass seine Schuld vor Gott damit weg ist. Was er mit seiner Schuld vor Gott macht, ist seine Sache. Und wenn er Gott nicht um Vergebung bittet dafür, kriegt er dadurch durch meine Vergebung von Gott keine Vergebung. Als Jesus gebetet hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ellen White schreibt, an den meisten, für die er gebetet hat, konnte Gott das Wort nicht erfüllen, weil sie das nicht eingesehen haben und nicht selber um Vergebung gebeten haben. Aber für einige ging es in Erfüllung, die hinterher tatsächlich das eingesehen haben und sich bekehrt haben und um Vergebung gebeten haben. Das heißt, entschuldigen, vergeben heißt nicht, ich entschuldige. Ich sage auch nicht, das darfst du jederzeit wieder tun. Sondern, wenn ich vergebe, darf ich Grenzen setzen. Wenn ein Mann seine Frau schlägt und die Frau vergibt ihm, sagt sie nicht, jetzt kannst du ja jeden Tag mich wieder schlagen. Nein. Sie kann sagen, ich vergebe dir, aber es darf nicht wieder vorkommen. Wenn es nur einmal vorkommt, dann hat das Konsequenzen. Man darf Grenzen setzen. Und man kann auch sagen, und wenn es nochmal vorkommt, dann müssen wir es trennen. Ich kann trotzdem vergeben und dann Grenzen setzen. Vergeben heißt nicht, dass ich alles wieder erlaube, was wieder... Ja, nein, das nicht. Das heißt also, vergeben heißt nicht entschuldigen. Vergeben heißt auch nicht verneinen. Sie möchten sich nicht dem Schmerz einer Ungerechtigkeit stellen. Verneinen würde bedeuten, dass ich sage, es war ja gar nicht so schlimm. Oder eigentlich ist ja nichts passiert. Nein, ich muss ja gerade vergeben, weil es schlimm war. Wenn es nicht schlimm wäre, wenn es bagatellisiert wird, dann müsste ich ja nicht vergeben. Ich nehme es wahr, es war schlimm. Ich nehme es wahr, es hat mich belastet. Und deshalb will ich vergeben, muss ich vergeben. Vergeben heißt nicht gutheißen. Es gibt keine Entschuldigung für schlechtes Verhalten. Vergeben heißt nicht, dass ich jetzt sage, das, was der andere gemacht hat, war ja gut. Nein, wenn es gut wäre, müsste ich auch nicht vergeben. Ich vergebe, weil es schlimm war. Und weil ich es vielleicht nicht verhindern konnte, weil es außerhalb meiner Kontrolle war. Vergeben heißt auch nicht begnadigen. Der Täter muss die Folgen seiner Tat trotzdem tragen. Das haben wir eben schon mal bei der Entschuldigung gesagt. Er ist vor Gott nicht begnadigt durch meine Vergebung. Aber ich vergebe ihm im Herzen. Und damit bin eigentlich meine Vergebung, die ich dem anderen ausspreche oder im Herzen habe, ist vor allen Dingen erstmal für mich eine Entlastung, dass ich frei werde. Vergeben heißt auch nicht versöhnen. Dazu braucht es zwei Menschen. Ich kann dem anderen vergeben, auch wenn der andere das gar nicht will. Ich kann trotzdem vergeben, das ist meine Entscheidung. Zur Versöhnung müssen beide das wollen. Und es gibt noch einen Aspekt. Vergeben kann ich selber im Herzen. Aber wenn ich jemanden vergebe, heißt es nicht, dass ich der Person wieder vertraue. Wenn ich jemandem 10.000 Euro geliehen habe, und der das Geld veruntreut, der fährt damit irgendwo auf eine Kreuzfahrt, dann kann ich ihm vergeben. Aber ein zweites Mal werde ich ihm keine 10.000 Euro geben. Das heißt, ich vertraue ihm nicht mehr. Ich habe ihm vergeben, aber ich vertraue ihm nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr Geld vertraue ich nicht mehr an. Das muss ich ja auch nicht. Das heißt also, vergeben heißt nicht, dass ich wieder vertrauen muss. Und vergeben heißt auch nicht, dass ich wieder eine Beziehung aufbauen muss. Ich weiß noch, da war jemand, mit dem hatte ich Seelsorge, der war ungefähr so 45 und er hatte Schwierigkeiten mit seinen Eltern, seiner Mutter. Und hat gesagt, die haben so schlimme Sachen in meiner Kindheit gemacht, ich wollte keinen Kontakt zu ihnen haben. Dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, aber vergeben ist wichtig für dein eigenes. Und du musst auch zu deiner Mutter erstmal kein Vertrauensverhältnis wieder aufbauen. Musst du nicht. Aber erstmal im Herzen vergeben. Und wenn dann irgendwann die Gefühle auch zur Ruhe kommen, dann kann man immer noch überlegen, ob man auch wieder mal erste Kontakte aufbauen möchte, wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen möchte. Erstmal ist der erste Schritt, dass ich vergebe, selbst vergebe. Und wenn es dann noch zur Versöhnung kommt und auch zum Vertrauen wiederkommt, das ist umso schöner. Aber es ist erstmal der erste Schritt. Die Vergebung ist erstmal unabhängig von der Frage, ob es zur Versöhnung kommt. Deswegen sage ich auch immer wieder, wenn Ehepartner einen Streit haben, dann sollte man eigentlich, bevor man zu einem Versöhnungsgespräch kommt, sollte man erstmal in seinem Herzen dem anderen vergeben haben. Wenn man das nicht gemacht hat, passiert nämlich oftmals Folgendes, dass man über die Sache spricht und wenn man anfängt, das aufzuarbeiten, fangen die Vorwürfe wieder von vorne an. Wenn man sagt, wenn man sagt, du hast ja auch, aber du hast doch viel mehr und dann fängt man wieder an, ja, und dann wird das auch nicht gelöst, das Problem. Manchmal werden die Probleme nur noch schlimmer, wenn man sie bespricht, ohne dass man im Herzen vergeben hat. Wenn ich aber im Herzen vergeben habe, dem anderen, dann werde ich schauen, wo gibt es die Brücke zum anderen? Wo kann man sich finden? Auch wenn man sich vielleicht inhaltlich nicht findet, aber wo kann man sich beziehungsmäßig wiederfinden? Deswegen, vergeben heißt nicht, auch wieder zu vertrauen. Manchmal ist es sogar wichtig, in manchen Fällen, zum Beispiel wenn jemand missbraucht wurde, dass Opfer und Täter getrennt sein müssen. Weil wenn nach einem Missbrauch, die immer noch in einer Beziehung zueinander stehen, es in den meisten Fällen vorkommt, dass in irgendeiner Form der Täter immer noch Gewalt über das Opfer hat. Ob es emotional ist, psychisch ist oder körperlich ist. Deswegen ist eine Trennung immer wichtig, nach schweren Misshandlungen. Ja. Deswegen, vergeben kann ich trotzdem, auch wenn ich keinen Kontakt mehr habe oder haben will oder haben muss. Ja. Vergeben ist die Grundlage. Ja. Und jemand sagte mal zu mir, alles, was du sagst, dass Vergebung nicht ist, ist genau das, was ich dachte, dass Vergebung ist. Manchen fällt es schwer zu vergeben, weil sie falsche Vorstellungen davon haben. Ellen White sagt, unsere Bereitschaft, den Mitmenschen zu vergeben, bedeutet nicht, dass wir auf berechtigte Ansprüche verzichten müssen. Wenn mir jemand 50 Euro geklaut hat und ich vergebe ihm, muss er mir trotzdem die 50 Euro wieder zurückgeben. Berechtigte Ansprüche dürfen wir geltend machen, auch wenn wir vergeben. Deswegen, aber vergeben heißt erstmal, dass ich im Herzen keinen Groll mehr haben möchte. Dass ich mich entscheide, den Groll loszulassen. Und es gibt eigentlich drei Ebenen der Vergebung. Das ist die interpersonelle Vergebung. Wir vergeben uns, zwischenmenschliche Ebene. Die intrapersonale Vergebung, das ist, ich vergebe. In meinem Herzen vergebe ich dem anderen. Und das ist die existenzielle Ebene. Nämlich, dass ich Gott, der Gesellschaft, dem Schicksal, wem auch immer vergebe. Wenn irgendwas passiert, wo kein Mensch was dafür kann, dass ich das annehme, dass ich Gott, was wir auch eben in den Klagepsalmen gelesen haben, ja, dass ich den Eindruck habe, Gott ist schuld daran, dass ich innerlich, natürlich, Gott ist niemals schuld, aber dass ich trotzdem innerlich Gott vergebe, dass ich ihm nicht böse bin, heißt das, dass ich keinen Groll gegen ihn habe. Und heute Nachmittag wird es um diese Ebene gehen, interpersonelle, aber heute Vormittag geht es um diese Ebene, die intrapersonale. Wie kann ich persönlich, und das ist erstmal der erste Schritt, dass ich erstmal selber in meinem Herzen vergeben kann, vergeben möchte, mich entscheide zu vergeben. Und dann kann man auch sich gegenseitig Vergebung aussprechen. Es braucht eine Person, um zu vergeben, es braucht zwei Menschen, um Vergebung zu erhalten. Versöhnung ist die Wiederherstellung von Vertrauen in eine Beziehung, in der Vertrauen missbraucht wurde. Vergebung heißt erstmal, dass man die Schuld dem anderen vergibt. Und versöhnen heißt, dass man auch wieder bereit ist, Vertrauen zu investieren. Wieder Vertrauen aufzubauen. Dass man bereit ist, auch wieder einen Neuanfang zu starten. Das heißt nicht, dass Vertrauen von jetzt auf gleich wieder da ist. Aber das braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen wächst nur dadurch, dass man gewisse vertrauensbildende Maßnahmen, vertrauensbildende Dinge tut und sagt. Aber darüber später mehr. Hier so eine Grafik. Das hier ist die intrapersonale Vergebung, das heißt, dass ich persönlich vergebe. Und dieser Strahl ist die interpersonelle Vergebung, dass wir uns gegenseitig vergeben. Wenn beides nicht da ist, gibt es gar keine Vergebung. Wenn ich persönlich vergebe, aber wir uns nicht gegenseitig versöhnen und vergeben. Das ist die persönliche Vergebung. Ich vergebe dem anderen, aber es kommt nicht zur Versöhnung. Und dann bin ich aber schon mal, habe ich schon mal den Frieden im Herzen. Wenn wir uns gegenseitig vergeben, aber ich vergebe im Herzen dem anderen nicht, ist das die grollende Vergebung. Stellt euch vor, dass eine Familie mit zwei Kindern und die streiten sich. Und die Mutter kommt dazu und sagt, jetzt vergebt euch wieder. Und die sagen, nein, will ich nicht. Doch, jetzt musst du die anderen die Hand reichen, vergeben. Nein, will ich nicht. Und sagt die Mutter, doch, das musst du jetzt. Und dann tut er die Hand reichen mit grimmigem Gesicht. Hat er vergeben dem anderen? Das ist die grollende Vergebung. Er hat zwar die Hand gereicht, aber im Herzen hat er nicht vergeben. Ja. Das heißt, man hat selber nicht vergeben, aber man hat dem anderen dem Schein die Hand gereicht. Und wenn ich dem anderen vergeben habe im Herzen und wir uns auch gegenseitig wieder versöhnen, dann ist die versöhnende Vergebung die totale Vergebung. Natürlich ist das alles, was wir anstreben sollten, was das Ideal ist. Und das ist natürlich schön, wenn das auch so weit kommt. Vergebung ist der Prozess, Wut und Ärger der Vergangenheit aufzuarbeiten, loszulassen. Mit dem Ziel, die eigene Zufriedenheit in der Gegenwart wieder zu erlangen und um für die Zukunft die eigenen Ziele neu zu beleben. Ich kann meine Vergangenheiten nicht verändern. Viele warten ihr ganzes Leben darauf, dass sie eine andere Vergangenheit bekommen. Gibt es nicht. Geht nicht. Ich kann das nicht mehr verändern. Das gehört zu mir. Aber da, wo ich jetzt stehe, welche Richtung ich gehe, das ist meine Entscheidung. Und dafür habe ich Verantwortung. Und durch Vergebung kann ich den Weg einschlagen, der zur Befreiung führt. Der mich frei macht, Ziele für mein Leben auch zu erreichen. Groll und Ärger blockiert mich. Sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft. Und jetzt ist der letzte Punkt, wie kann ich vergeben? 4 Schritte zur Vergebung. Erstens, sprich über das Geschehen, bevor du vergibst. Das ist das gleiche wie bei der Trauerarbeit. Man muss über die Dinge sprechen. Mit einem Menschen, wo man Vertrauen hat, mit Gott. Zweitens, sei dir deine Gefühle bewusst. Das ist schon mal schwierig. Viele nehmen ihre Gefühle gar nicht wahr. Sagt die Frau zum Mann, ärgere dich nicht so. Ich bin nicht ärgerlich. Ich merke doch, dass du ärgerlich bist. Ich bin aber nicht ärgerlich. Manche merken gar nicht, wenn sie ärgerlich werden, was ihre Gefühle sagen. Manche blockieren sich so innerlich ab. Deswegen, wir müssen auch unsere Gefühle zulassen, wahrnehmen und merken, hier bin ich verletzt worden. Drittens, sage, was dich verletzt hat. Was war das? Und viertens, triff die Entscheidung zu vergeben. Und ich würde hier noch einen Schritt weitergehen. Es ist so, dein Gefühl sagt, es geht nicht. Aber erstmal kannst du dich mit dem Verstand entscheiden dazu. Und die Gefühle sind immer die Folge unseres Denkens. Aber man kann das nicht sofort umstellen, sondern das kommt wie so ein Gummiband hinterher. Deswegen, wenn ich anfange, andere Gedanken zu haben, werden sich auch meine Gefühle verändern. Ich empfehle Folgendes. Wenn du stark verletzt worden bist von einer Person, dann schreib es auf. Übrigens auch, wenn du weniger stark verletzt worden bist, auch. Ich habe das mal gemacht, obwohl ich dachte, eigentlich brauche ich es ja gar nicht. Aber ich habe so eine Situation gehabt in meiner Kindheit. Da war mal so ein Junge, der war immer so, hat immer alle andere verprügelt. Von dem habe ich immer Angst gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal, wo ich das Seminar kennengelernt habe, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich schreibe das auf. Vor allem habe ich gemerkt, das hilft. Warum hilft das Aufschreiben? Und das heißt, es ist nur was für dich. Es muss kein anderer Mensch sehen. Verletzungen, die wir erlebt haben, sind so stark in unserem Kopf gespeichert. Aus dem Grund hat Gott so eingerichtet, damit das nicht wieder passiert. Damit wir das nicht vergessen. Damit wir das verhindern. Wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse, da habe ich so einen starken Schmerz, Und der wird verhindern, dass ich ein zweites Mal drauf passe. Also das heißt also, diese Erinnerung an das Negative hilft uns, das nicht nochmal zu machen, das zu verhindern. Aber das Problem ist, wenn mich ein Mensch verletzt, dann kann er so stark in meinem Inneren sein, dass meine Gedanken eine Schleife bilden und ich komme nicht mehr raus. Und weil unser Unterbewusstsein sagt dir, du musst es festhalten, damit es nicht wieder passiert. Wenn ich es aber aufschreibe, dann weiß ich, es steht schwarz auf weiß dort. Und es liegt da in der Schublade. Und ich kann es jederzeit rausholen, da steht es drauf. Und es geht nicht verloren. Es ist so, wenn ich in der Nacht aufwache und über irgendwas nachdenke. Manchmal kommt mir ein genialer Gedanke in der Nacht. Und dann denke ich, ach, das musst du morgen früh unbedingt behalten. Das darfst du nicht vergessen. Und je mehr ich versuche, das zu behalten, desto schlechter kann ich wieder einschlafen. Weil mein Gehirn anfängt, das festzuhalten. Was macht man? Aufschreiben. Einen Zettel da liegen haben, kurz schreiben. Und ich weiß genau, morgen früh, wenn ich aufwache, sehe ich den Zettel, ich sehe das Stichwort und kommt sofort wieder, woran ich denken wollte. Und dann kann ich im Kopf loslassen. Und das im Kopf loslassen können, das ist unglaublich wichtig. Das ist stärker, als wir uns das vorstellen können. Und das geht aber nur, wenn wir aufschreiben. Deswegen setz dich hin und schreib auf. Und ich kann dir sagen, es kann passieren, wenn du anfängst aufzuschreiben, dass die Gefühle, die du damals hattest, auf einmal genauso stark wieder hochkommen wie damals. Und das kann wehtun. Ich habe eine Frau gehabt im Vergebungsseminar. Ich habe manchmal im Vergebungsseminar, so mit 7 Abenden, die ist von allen Leuten nur ausgenutzt worden. Hat so gut wie nie Liebe erfahren und von ihrem Mann nicht und von der Kirche nicht und von überall. Und sie kam und sie hat dann so nach dem 4., 5. Abend erzählt, sagt sie, ich habe das gemacht. Und sie hat bücherweise geschrieben, hunderte von Seiten, von verschiedenen Situationen. Und dann hat sie gesagt, nach einer Woche konnte ich zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder weinen. Sie war so blockiert innerlich. Und sie konnte wieder weinen und sie konnte wieder. Und es hat dann, ja, und dann am Ende des Seminars ging es ihr schon ein bisschen besser. Aber nach einem Jahr hatten wir das Seminar wieder gemacht und dann kam sie wieder. Und dann hat sie am Anfang ein Zeugnis gesagt und hat gesagt, ich bin in diesem einen Jahr ein neuer Mensch geworden. Ich kann wieder lieben, ich kann wieder fröhlich sein, ich kann wieder auch meinen Mann wieder lieben, ihm eine neue Frau sein. Ja. Aufschreiben, loslassen. Und dann, und zwar aufschreiben, was ist passiert, welche Gefühle hatte ich dabei, was hat mich verletzt, warum war das so schlimm. Und dann schreibt drunter, ich entscheide mich zu vergeben. Erstmal ist es eine Entscheidung. Und dann ist es Folgendes. An jedem Morgen, wenn du aufwachst, wir sollten an jedem Morgen, wenn wir aufwachen, eigentlich zuallererst unser Leben Gott übergeben. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich wieder aufgewacht bin, dass ich am Leben bin. Ich möchte diesen Tag in deine Hand legen. Komm du in mein Herz hinein. Und dann sollten wir an jedem Morgen noch ein Gebet dazufügen, dass wir sagen, lieber Gott, ich entscheide mich auch heute wieder, der Person zu vergeben. An jedem Morgen. Ich entscheide mich zu vergeben. Und irgendwann wird diese Entscheidung, die ich getroffen habe, meine Gefühle verändern. Je schwerer die Verletzung war, desto länger dauert das. Manchmal dauert das ein halbes Jahr oder ein Jahr bei ganz starken Verletzungen. Bei kleineren Sachen kann es schon nach ein paar Tagen gefühlsmäßig zum Gleichgewicht kommen. Wir haben eben gelesen, Petrus fragt, wie oft soll ich vergeben? Was sagt Jesus? 70 mal 7 mal. Wie oft ist das? 490 mal. Ich habe es normalerweise immer so verstanden, dass wenn der andere immer wieder an mir sündigt, dass ich immer wieder vergeben soll. Ist auch, denke ich, so gemeint. Aber es gibt eine zweite Bedeutung. Nämlich, dass wenn mich der andere verletzt hat, einmal stark, dass ich diese eine Tat 70 mal 7 mal vergebe. 490 Mal. Und wenn ich an jedem Morgen wieder neu mich dann vergeben, wie lange sind 490 Tage? Anderthalb Jahre. Spätestens nach anderthalb Jahren bist du frei. Gefühlsmäßig frei. In den meisten Fällen kann ich dir sagen, zum Glück ist es schneller. Es dauert nicht immer anderthalb Jahre. Aber bei den ganz schlimmen Sachen ist es anderthalb Jahre. Dann bist du frei. Gefühlsmäßig. Dann haben deine Gefühle, deine Entscheidung wahrgenommen, akzeptiert und sind, wenn ich dann daran zurückdenke, tut es nicht mehr weh. Nicht mehr so wie am Anfang. Vergebung ist ein Prozess in mehreren Schritten. Es gibt Fortschritte, Rückschritte und Ablenkungen. Es kann auch zwischendurch mal wieder Krisen geben. Und manchmal kann es auch sein, dass eine schlaflose Nacht auch heilsam sein kann. Dass meine Gefühle zur Ruhe kommen können. Der Fortschritt misst sich graduell. Am Anfang nichts und dann ein bisschen, dann viel und irgendwann ist alles. Irgendwann sind meine Gefühle ganz zur Ruhe gekommen. Aber entscheidend ist erstmal, dass ich entschieden habe zu vergeben, dass mein Verstand sagt, ich vergebe. Und dann beginnt der Prozess des Vergebens. Ich habe zwar vergeben, was Gott mir auch beauftragt hat, das habe ich getan in dem Moment, dass ich die Schuld vergeben habe. Aber dass meine Gefühle geheilt werden, das braucht dann ein bisschen. Jeden Tag, Schritt für Schritt. Es gibt auch Hindernisse der Vergebung. Angst, dass Verletzung wiederholt wird. Angst, schwach zu erscheinen. Als Jesus gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. War er stark oder war er schwach? Natürlich war er stark. Stärker, mehr Stärke geht gar nicht. Wenn ich dem anderen vergebe, dann bin ich stark. Das ist Stärke. Angst, dass es keine Gerechtigkeit oder Fairness geben wird. Meine Lieben, das Leben auf dieser Erde ist nicht fair. Wenn du meinst, alles muss fair zugehen, bist du auf dem falschen Planeten geboren. Solange die Sünde da ist, ist das Leben unfair. Und meistens fühlen wir uns als die, die unfair behandelt wurden. Verlust von Vorteilen, die sich aus dem Umstand ergeben, ein Opfer zu sein. Es ist manchmal auch schön, ein Opfer zu sein. Wenn du ein Opfer bist, fassen dich alle wie ein rohes Ei an. Ach, du Arme. Und wir müssen jetzt vorsichtig mit dir umgehen. Ja. Und wenn ich auf einmal kein Opfer mehr bin, dann bin ich wie alle anderen auch. Da habe ich auf einmal vielleicht weniger Zuwendung. Ich kann manchmal auch indirekt das Unterbewusstsein auch meine Vergebungsbereitschaft blockieren. Das habe ich gerade schon gesagt. Wir meinen manchmal, das Leben müsste fair sein, aber das Leben ist nicht fair. Das meiste Heimzahlen geschieht in unseren privaten Fantasien. Wenn der Chef irgendwas gesagt hat, dann überlege ich, was sage ich dem morgen? Und dann denkt man sich alles Mögliche aus, was man ihm sagt. Und dann kommt die Situation und man sagt dann doch wieder nichts. Man muss auch nicht alles sagen, was man sich in Gedanken ausgedacht hat. Verletzung, Vergeltung reizt zu einer entsprechenden Reaktion, bis das Ganze außer Kontrolle gerät. Vergeltung verletzt. Und Vergeltung verletzt mich mehr als die andere Person. Vergebung heilt und hilft mir mehr als die andere Person. Kann sein, dass die andere Person vielleicht es gar nicht mitbekommt, dass sie vielleicht gar nicht mehr lebt oder in Amerika lebt. Und ich vergebe am Herzen und ich werde geheilt. Und die andere merkt das gar nicht. Vergebung ist eine Entscheidung. Entscheide dich zu vergeben, auch wenn der nicht danach ist. Verzichte nicht auf deine Wahlmöglichkeit. Mache dich nicht wieder zum Opfer. Wenn ich nicht vergebe, bin ich zweimal Opfer. Erstens durch die Tat, die geschehen ist. Und zweitens durch den Groll, der mein Leben beeinträchtigt, bin ich wieder ein Opfer. Aber das ist dann meine Entscheidung in dem Moment und nicht mehr die Sache des anderen. Vergebung bedeutet, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich will, dass mein Leben in eine andere Richtung geht. Das ist meine Verantwortung. Meine Fähigkeit, meine Antwort zu wählen. 10 praktische Punkte zum Schluss. Vergebung betrifft mindestens 2 Menschen. Dingen vergibt man nicht. Zweitens, Vergebung bedeutet, eine Situation ist eingetreten, die du so nicht wolltest. Drittens, gestehe dir ein, dass diese Situation existiert und dass sie schmerzt. Viertens, verstehe, dass du nicht in der Lage warst, die Sache zu verhindern, als sie geschah. Fünftens, erkenne, dass du wählen kannst. Die Taten anderer kannst du nicht kontrollieren. Aber deine Entscheidung, die kannst du treffen, für dich. Sechstens, erkenne, dass du selbst für deine Gefühle verantwortlich bist. Denn so wie ich über die Situation denke, so fühle ich darüber. 7. Entscheide dich bewusst gegen die Unzufriedenheit und bewege dich in Richtung Zufriedenheit. Durch Umdenken, durch ein Vergeben kann ich nicht von jetzt auf gleich alles verändern. Nein, aber ich kann in die Richtung gehen der Zufriedenheit, dass meine Gefühle zur Ruhe kommen. 8. Verstehe, dass Vergebung Zeit braucht und nicht beschleunigt werden kann. Ich kann meine Gefühle nicht beschleunigen, aber ich kann mich entscheiden. Und dann muss man Geduld mit sich selbst haben, mit seinen Gefühlen. 9. Übernimm die Kontrolle, indem du deine Aufmerksamkeit auf das Leben lenkst, das du dir für die Zukunft wünschst. 10. Suche Vergebung bei Gott, um selbst vergeben zu können. Gott kann uns helfen dabei, die Entscheidung zu treffen, aber auch, dass unsere Gefühle darüber zu ruhig werden. Kann Gott auch helfen und unterstützen. Vergebung betrifft den ganzen Menschen. Die Verstandesebene, die Gefühlsebene, die Verhaltensebene und die geistliche Ebene. Ja, ich vergebe nicht, weil ich vergeben muss, sondern weil ich bereit bin, heil zu werden. Schmerzhafte Gefühle müssen geheilt werden, nicht wieder aufbereitet. Ja. Das haben wir eben schon gesagt, dass man das aufschreibt und sich entscheidet, zu vergeben. Jesus liebt dich. Er möchte dich heilen. Komm zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Bitte ihn um Kraft, anderen vergeben zu können. Er will dich frei machen. Und Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Amen.